Ja, zunächst mal danke für diese charmante Doppelmoderation. Oh, und das bei einem Text, da würde ich ja durcheinander kommen mit Phrygien und Pamphlybien und Kappadokien. Respekt. Ja, heute gibt es, glaube ich mal, die etwas andere Pfingstpredigt. Aber Pfingsten ist ja erstmal Geburtstag der Kirche. Herzlichen Glückwunsch. Das feiern wir heute. Und diese Geburt fand in Jerusalem statt. Und diese Geschichte, wie das so anfing, haben wir gerade gehört. Der Geist Gottes kommt plötzlich auf die Jünger und Jüngerinnen Jesu und werden davon bewegt. Und schon war sie da. Die erste Gemeinde in Jerusalem, rasant wachsend und eine ganz faszinierende Gemeinde. Ich meine, was wisst ihr denn so von dieser ersten Gemeinde, so direkt nachdem der Geist Gottes auf sie herabkam? Also ich denke da immer an Pfingstpredigt des Petrus, die wir gerade gehört haben. Ein wahnsinniges Wachstum durch Geist und durch evangelisierende Menschen. Eine super Gemeinschaft, Wunder und Zeichen. Ja, aber auch erste Schwierigkeiten. Die blieben nicht lange auf sich warten. Aber erstmal eine erfolgreiche Gemeinde und wir denken, die vor allem erstmal evangelisierte. Ja, diese Wahrnehmung ist sicherlich richtig. Allerdings etwas einseitig. Denn diese Wahrnehmung der Gemeinde, so das, was wir so im Allgemeinen denken, das, was ich gerade so gesagt habe, das passiert unter so einem besonderen Blickwinkel. Was ist aber, wenn ich den Blick mal so ein bisschen drehe? Ich meine, was seht ihr hier? Sind das so zwei zugewandte Köpfe im Profil? Oder ist das eine Vase so oder so eine Schale mit so einem verzierten Fuß? Wahrscheinlich springt das Bild sogar hin und her, so mal die Vase, mal die Köpfe. Und so heißen solche Bilder eben auch Springbilder. Aber die Frage ist ja nun, was ist richtig? Die Köpfe oder die Vase? Was ist hier die Wahrheit? Wir stellen fest, hier gibt es sie nicht, die eine, die ganz richtige Wahrheit. In diesem Bild sind es zwei. Je nachdem, wie wir die Flächen ansehen, ist weiß der Vordergrund oder der Hintergrund. Und je nachdem, wie wir die Entscheidung treffen, werden wir eben eine Wahrheit finden. Weiß als Vordergrund, dann heißt die Wahrheit Vase. Weiß als Hintergrund, dann heißt die Wahrheit Köpfe. Seht ihr, und so ist das auch manchmal, wenn wir in der Bibel lesen. Da kann die Wahrheit eben auch springen. Dann kann ein einziger Bibeltext eben mehr als nur eine Wahrheit enthalten. Und ich finde das ganz faszinierend. Da kennt man eine Geschichte schon jahrelang, und auf einmal springt einem sozusagen eine andere Wahrheit entgegen. Faszinierend. Und ja, es ist eben das Buch Gottes, der so viel größer und so viel weiser ist als wir Menschen. Was passiert nun, wenn wir einmal die ersten Kapitel der Apostelgeschichte mal so unter einem etwas anderen Blickwinkel lesen? Was geschieht, wenn wir diese Verse einmal mit der Frage lesen, was bewirkte der Geist Gottes denn noch, außer diesem rasanten Gemeindewachstum? Ich glaube, der Heilige Geist hatte einiges zu tun in dieser so jungen und frischen Gemeinde. Die hatten ja keine Tradition, die wussten ja gar nicht, was zu tun und was zu lassen ist. Die hatten auch noch keine Bibel, wo sie es nachlesen konnten. Also eine Babygemeinde. Sie musste erst lernen, was eine Gemeinde nun wirklich ausmacht. Und das ist ihnen enorm spannend. Wir wollen heute einmal hinsehen, was bewirkte der Heilige Geist denn noch? Es ist auch deswegen enorm spannend und aber auch wichtig, weil wir davon lernen können. Was ist denn für Gemeinde wichtig? Was gehört unbedingt dazu? wenn wir Gemeinde sind. Fangen wir mit einem Vers an, das ist so eine Zusammenfassung des gemeinsamen Lebens der Gemeinde, Apostelgeschichte 2, 44. Auch ein bekannter Vers: Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Also wenn ein Christ in dieser Gemeinschaft Not litt, eben bedürftig war, es wurde für ihn gesorgt. Das heißt, diese erste Gemeinde in Jerusalem war nie nur so eine geistliche Gemeinschaft. Man betete nicht nur zusammen, man hörte sich nicht nur Predigten an. Nein, die ersten Christen sorgten füreinander. Sie nahmen sich der äußeren Not der Einzelnen an. Und das so ganz selbstverständlich, so ohne Diskussion. Hinterher haben die ja viel diskutiert. So, muss ich erst Jude werden, um Christ werden zu können? Da gab es einen riesengroßen Streit, auch mit Paulus. Aber hier passiert es einfach. Und gleich einen Vers weiter finden wir einen ganz wichtigen Hinweis auf das soziale Engagement dieser jungen Gemeinde. Da heißt es, Vers 46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachten zu Hause das brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Dieses Brechen des Brotes meint das Abendmahl. Und nun dürfen wir das Abendmahl damals nicht so uns nicht so vorstellen, wie wir das heute feiern. Das war damals ein richtiges Sättigungsmahl. Auch beim ersten Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feierte, da aßen und tranken sich alle satt. Da gab es eben nicht so ein kleines Stück Brot und einen kleinen Schluck Saft, sondern man aß, bis man wirklich satt war. Und ganz selbstverständlich wurden die eingeladen, doch die mitversorgt, die wenig hatten oder die vielleicht gar nichts hatten, die den Tag über gehungert hatten und endlich diese eine Mahlzeit wenigstens die in der Gemeinde bekamen. Und deshalb wohl auch die Ergänzung: nahm die Speise mit Jubel. Hurra, mein Magen knurrt nicht mehr. Endlich, heute, wenigstens einmal. Ich denke, das tägliche Abendmahl in der Urgemeinde war die erste diakonische Einrichtung. Der Heilige Geist wirkte in der ersten Gemeinde besonders intensiv und er bewegte die ersten Christinnen und Christen zu diesem diakonischen Handeln. Und ich denke, eine Gemeinde, die immer wieder bewusst nach Gottes Willen fragt, kommt an dieser Diakonie nicht vorbei. So ein zweites Schlaglicht, denke ich mal, die erste Heilung. Denn gleich im Anschluss an diesen Vers, also sie hatten alles gemeinsam, gleich am Anschluss an diesem Vers wird uns vom ersten Wunder nach Pfingsten berichtet. Und ihr wundert euch wahrscheinlich nicht darüber, es ist ein diakonisches Wunder. Ein Gelähmter wird geheilt. Petrus und Johannes sehen ihn als Bettler vor dem Tempel. Und Petrus sagt zu ihm: Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Interessant ist, dass dieser Mensch geheilt wird und dann verschwindet. Es wird nichts weiter von ihm erzählt. Wir wissen nicht, ob er in die Gemeinde kam oder nicht. Wir hören lediglich, das war Lukas wohl wichtiger, dass die Menschen sich wunderten über dieses Wunder. Aber wir hören nicht, dass der Geheilte von nun an zur Gemeinde gehörte. Ich frage mich, hat das einen besonderen Grund? Ich meine, Lukas hätte doch so mit einem Satz erwähnen können, Und der Herr tat auch den Geheilten zur Gemeinschaft hinzu, schreibt Lukas nicht. Und warum wird das nicht erwähnt? Ich kann mir nur einen Grund denken. Es war nicht wichtig. Es war nicht wichtig, ob dieser Geheilte nun zur Gemeinde ging oder nicht. Wichtig war, dass er wieder laufen konnte, dass er nicht mehr betteln musste. Es spielt also keine Rolle. Es ist wichtig, dass er geheilt wurde und dass die Leute sich wunderten. Unwichtig, ob der ehemals Gelähmte nun Christ wurde oder nicht. Und für mich scheint das für das diakonische Handeln im Neuen Testament typisch zu sein. Schauen wir uns die Wunder bei Jesus einmal an. Ob die Geheilten hinterher auch zu Christen wurden, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist die Hilfe aus der Not. 10 aussätzige Menschen werden geheilt, alle. Ich glaube nicht, dass sie hinterher wieder krank wurden. Aber nur einer bedankt sich hinterher. Aber alle wurden aus ihrer Not befreit. Und nun könnte man mal viele Heilungswunder bei Jesus durchgehen und in fast allen Geschichten das Gleiche beobachten. Was hinterher mit den Geheilten geschah, ist nicht wichtig. Jesus erbarmt sich der Not des einzelnen Menschen. Und dieser Mensch vertraut in diesem Moment natürlich Jesus. Doch nach der Heilung wird nicht erwartet, dass die Gelähmten, die Blinden, die Verkrüppelten nun auch Jesus nachfolgen. Das wird gar nicht mehr erwähnt. Und das bedeutet doch für unser diakonisches Handeln, zuerst und entscheidend ist, dass Not gelindert wird, dass einem Menschen geholfen wird. Und damit ist es gut. Das genügt. Und wenn dann diese Menschen über unser Tun, über die Hilfe in Staunen kommen und ins Fragen kommen, und wenn sie dann zum Glauben kommen, dann ist das wunderbar, aber nicht entscheidend für den Wert unseres diakonischen Handelns. Wir in Soest, wir haben einen Winterspielplatz. Das war ein riesengroßer Aufwand. Da haben wir den Gottesdienstsaal komplett alle Stühle raus, ganz viele Spielgeräte aufgebaut, das Taufbecken so gemacht, dass kein Kind da reinfiel, Kuchen gekocht, eine Kaffeebar gemacht und die Bude war voll. 50 Kinder maximal, mehr ging nicht und es tat immer weh, wenn man dann sagen musste, wir sind voll, kommen Sie vielleicht in 2 Stunden wieder. Ein Lärm, glückliche Kinder, glückliche Eltern. Von diesen Menschen ist keiner zu uns in den Gottesdienst gekommen. Von diesen Menschen ist keiner zum Glauben gekommen. Und ich bei einigen aus unserer Gemeinde merkte ich, das tut so ein bisschen weh, schade, wir wollen doch eigentlich gerne, dass die auch zum Glauben finden. Und ich habe immer gesagt, wäre schön. Aber deswegen machen wir das nicht. Sondern wir machen das, damit diese Kinder wenigstens 2 Stunden im Winter mal richtig toben können, sich ausbauen können und dass die Eltern gemütlich sitzen können und Kaffee trinken können und diesen Moment genießen können. Deswegen machen wir das und damit ist es gut. Damit erfüllen wir den Auftrag Jesu. Und das ist ja so diese Frage nach dem Verhältnis von Diakonie und Evangelisation. Für mich sind das eigentlich die 2 Seiten einer Medaille. Oder vielleicht so ein anderes Bild dafür. Diakonie und Evangelisation sind die Arme unserer Gemeinde, die sich der Welt entgegenstrecken. Wir reichen durch Diakonie und durch Evangelisation hinaus aus unserem eigenen Bereich der Gemeinde und strecken die Hände in unsere Gesellschaft, tun etwas für diese Menschen. Die Diakonie hat das Ziel, Menschen zu helfen. Die Evangelisation hat das Ziel, Menschen zu retten in Zeit und Ewigkeit. Und manchmal, ja, da müssen wir den Menschen eben erst helfen, um sie retten zu können. Ja, und manchmal, da muss man gerettete Menschen ganz schön viel helfen, damit sie auf eine gute Bahn kommen. Aber die Frage, ob unser diakonisches Handeln Menschen in die Gemeinde zum Glauben an Jesus Christus bringt, diese Frage brauchen wir uns erstmal nicht zu stellen. Da möchte ich auch ein bisschen Druck von uns wegnehmen. Weder Jesus noch die ersten Gemeinde haben diese Fragen gestellt, sondern sie haben gehandelt. Und nun noch ein dritter Gedanke. Kommt aus dem 6. Kapitel, wir springen so ein bisschen nach vorne in der Apostelgeschichte. Auch in diesem Abschnitt wird deutlich, wie wichtig es den ersten Christen war, diakonisch zu handeln. Dort steht, ich lese jetzt mal ein paar Verse mehr, Kapitel 6, Abvers 1, Apostelgeschichte. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Dabei kam es zu Schwierigkeiten zwischen den Hebräern und den Juden, die Griechisch sprachen. Diese beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. Auch diakonisches Handeln innerhalb der Gemeinde gibt es natürlich auch. Deshalb riefen die 12 Apostel alle Gläubigen zusammen. Es ist nicht richtig, sagten sie, wenn wir, also die Apostel, Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Wort zu verkündigen. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach 7 zuverlässigen Männern, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und wissen, was zu tun ist. Sie sollen diese Aufgabe übernehmen. Wir selbst aber wollen nach wie vor alle Kraft für das Gebet und die Verkündigung des Wortes Gottes einsetzen. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Zuerst wählten sie Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt mit dem Heiligen Geist, danach Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus von Antiochia. Diese 7 Männer wurden den Aposteln vorgestellt, die für sie beteten und ihnen segnend die Hände auflegten. Es ist schon erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit die Versorgung der Bedürftigen hier eine Aufgabe der Gemeinde ist. Wie ich gesagt habe, es war eine innerkirchliche Diakonie. Und wer übernimmt zuerst diese Aufgabe? Wer versorgt denn nun die Witwen? Nicht Hinz und Kunz, nicht Gemeindemitglied X und Y, sondern die Apostel, die 12, Moment, waren nur noch 11, die 11 Jünger Jesu, die er berufen hatte, die er geschult hatte, die er ausgesandt hatte. Die übernehmen diese Aufgabe. Zunächst. Und auch als sie diese Aufgabe weitergeben, weil es einfach zu viel für sie wurde und weil sie auch nicht alle im Blick haben konnten, als sie diese Aufgabe weitergegeben werden, soll die ganze Gemeinde nach besonderen Menschen Ausschau halten. Und die ganze Gemeinde wählte dann diese Diakone. Das war so wichtig für diese erste Gemeinde, für diese geistbewegte Gemeinde. Das heißt also auch, der Auftrag der Diakonie gehört in verantwortungsvolle, in, ich nenne das mal, geistgesteuerte Hände. Ah, Vielleicht sagst du jetzt, boah, so geistgesteuert, so begabt und so hervorragend bin ich ja nun nicht. Da brauche ich keine Diakonie zu machen. Das Gute ist, dass der diakonische Auftrag so vielfältig ist. Und gerade dieser Auftrag mit so vielen praktischen Dingen verbunden ist, dass man eigentlich sagen müsste, da kann keiner kneifen. Das kann jeder. Und das funktioniert ja auch in den Gemeinden im Großen und Ganzen ganz wunderbar. Es können ganz viele machen. Und ganz viel gibt es auch zu tun. Und dennoch gehört dieser Auftrag, die Leitung, in verantwortungsvolle Hände, die Weitsicht haben, die begeistert von Gott sind. Ich meine, ich hoffe, das sind wir alle. Die aber irgendwo auch neben der Diakonie so die Gabe der Leitung haben. Merkt ihr, so wichtig ist das, dass wir diakonisch handeln, dass man das nicht einfach so nebenbei machen kann. Das heißt, unser Auftrag, Menschen zu helfen, gehört zu uns wie zur ersten Gemeinde in Jerusalem. Diakonie gehört zu unserer Existenz als Gemeinde, so wie das Atmen zum Menschsein. Und deshalb so ein Bild zum Abschluss. So dieses Einatmen der Gemeinde, das geschieht durch Gottesdienst, durch Bibelstunde, durch Hauskreise, durch Gemeinschaft, durch Gottesdienst. Da atmen wir ein, da sammeln wir Kraft, da bekommen wir Orientierung. Aber nun kann ich nicht die ganze Zeit nur immer nur einatmen, das funktioniert ja nicht. Ich muss ja auch mal ausatmen. Und das Ausatmen der Gemeinde ist die Evangelisation, unser Ruf in diese Zeit, in diese Welt. Lass dich versöhnen mit Christus. Und wo helfen wir? Wo können wir anpacken? Wo gibt es etwas, das wir machen können? Ich habe mir sagen lassen, dass wir schon seit einiger Zeit hier so eine musikalische Früherziehung für Kinder macht. Und das ist diakonisches Handeln. Macht weiter so. Und entdeckt vielleicht noch ganz neue Dinge. Ich bin gespannt, was ich in diesem Bereich noch so entwickeln kann. Hier und auch an anderen Orten. Und wir sollten dafür beten. Auch das ist wichtig. Das war also die etwas andere Pfingstpredigt. Aber der Geist möchte auch, dass wir hinausgehen und Gutes tun in dieser Welt. Amen.